SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Gleich geht's los, das Konklave in Rom, also die Papstwahl. Wir erinnern uns, das ist das mit dem weißen und dem schwarzen Rauch. Und alle gucken ab heute gespannt auf diesen kleinen Schornstein auf der Sixtinischen Kapelle. Ob der neue Papst es im Gegensatz zu Friedrich Merz schafft, im ersten Wahlgang gewählt zu werden, davon geht man nicht aus. Warum? Unter anderem darüber spreche ich mit Elisabeth Ponkratz. Man hört schon Gemurmel im Hintergrund. Das ist unsere Korrespondentin in Rom. 133 Kardinäle sind dabei. Ziehen die denn schon ein?
Nein, also es beginnt jetzt bald, genauer gesagt um 16.30 Uhr, dann beginnt die Prozession. Das ist alles genau vorgegeben, also die Riten, die Anrufungen, die Gesänge, wie sie eben dann zur Sixtinischen Kapelle ziehen, wo dann gewählt wird. Und auch dort dauert es erstmal eine ganze Weile. Es ist ja nicht eine normale, in Anführungszeichen, Wahl, sondern ist es vor allem vom Geistlichen getragen. Also das wird auch immer wieder betont. Das heißt, jeder Kardinal tritt dann vor, schwört, dass er sich an die Regeln halten wird, dass er geheim bleibt, also dass nichts nach draußen getragen wird. Deswegen ist es auch ein Konklave, es wird quasi alles abgeschlossen. Ja, und dann wird eben die Tür verschlossen mit einem Schlüssel. Es gibt nur einen zur Sixtinischen Kapelle. Und dann heißt es wirklich, alle müssen draußen bleiben, die nicht an der Wahl beteiligt sind, damit eben die 133 Kardinäle in aller Ruhe mit dem Heiligen Geist, auch das ist ganz zentral, eben den nächsten Papst wählen können.
Aber vielleicht auch deswegen heute Vormittag die Messe im Petersdom. Da waren Sie ja sicher auch dabei, ne?
Ja, das heute Morgen eben ab 10 Uhr gab es eben die große Messe, die eben auch nur für die Papstwahl da ist. Also die hat auch den speziellen Namen. Und ansonsten lief sie aber wie eine übliche Messe, aber es mit Lesung, mit Evangelium. Und der Kardinaldekan, das ist der Ranghöchste der Kardinäle, Battista Re heißt der, er hat eben nochmal herausgestellt, was eigentlich die Aufgabe eines Papstes ist. Also dass er letztendlich Petrus verkörpert, den Apostel Petrus, und dass er natürlich die Einheit der Kirche wahren muss. Und gleichzeitig ja in dieser Welt, in dieser Zeit, wo ja so viel Kriege gibt, so viele Herausforderungen, dass eben ein Papst auch wichtig ist für die Kirche, aber auch insgesamt für die Welt.
Gucken wir vielleicht mal auf die Kardinäle. Es sind ja auch drei Deutsche dabei, die gelten nicht als Favoriten, aber kurzzeitig wurde ja auch der Luxemburger Jean-Claude Hollerich genannt. Was ist mit dem?
Ja, also Jean-Claude Hollerich ist sehr bekannt bei allen, weil er war der sogenannte Relator, nennt sich das. Also er war sehr verantwortlich für die Weltsynode. Das ist ein Reformprozess in der katholischen Kirche. Da hatten wir hier zwei Bischofssynoden. Und da hat er natürlich mit sehr vielen zu tun gehabt in der ganzen Welt, mit allen Kontinenten. Und die Kardinäle, die hier wählen, haben sich viele gar nicht gekannt, weil Franziskus so viele ernannt hat. Und da muss man sich ja erst mal kennenlernen. Jean-Claude Hollerich kennt viele. Aber er gilt schon als relativ fortschrittlich, relativ progressiv. Und ja, es viele sind anderer Meinung. Es gibt auch etliche, die wollen einfach noch viel bewahren, wollen nicht so schnell voranschreiten. Es gibt unterschiedliche Kulturen. Denken wir an Afrika, denken wir auch am asiatischen Kontinent. So, dass es wohl schon eher sein kann, dass es einer ist, der Brücken baut, also der verschiedene Strömungen, die es in der Kirche gibt, wie auch in der Gesellschaft, der dies verbinden kann.
Es ist, man kann aber eigentlich sagen, bei so einem Konklave ist ja am Ende alles drin. Heute nur ein Wahlgang. Was glauben Sie, werden wir heute weißen Rauch sehen?
Ja, da sind wir natürlich alle wahnsinnig gespannt. Wenn wir zurückblicken in die Geschichte, es gab es bisher noch nicht. Also es hat dann doch immer drei Wahlgänge, das war das Mindeste. Es gab eben einen, da hat es 20 Stunden gedauert, was ja auch relativ flott ist. Aber bisher, man sagt eigentlich immer, dass der erste Wahlgang erstmal so ein bisschen, da tastet man sich so ab, ne? Und nachdem ja wirklich viele neue Kardinäle dabei sind, ist es eher unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, man weiß es nie.
Ja, alles ist möglich. Gleich beginnt das Konklave. Ich habe vorab mit unserer Korrespondentin Elisabeth Ponkratz in Rom gesprochen. Und wir halten Sie natürlich hier bei SR3 über alles, was dort passiert, auf dem Laufenden. Nachfolge gesucht. Das liest man in den Fenstern oder auch auf Webseiten, Internetseiten saarländischer Firmen immer häufiger. Und in nicht wenigen Fällen wird kein Nachfolger, keine Nachfolgerin gefunden. Eine Lösung für das Problem sind Produktivgenossenschaften. Bedeutet, dass Arbeitnehmer gemeinsam den Betrieb, in dem sie auch arbeiten, auch leiten. Ähnlich wie in einem Verein. In Spanien wird das schon in großen Unternehmen umgesetzt, aber auch bei uns im Saarland ist das Modell schon angekommen. SR3-Reporter Sven Betzellis hat die Genossenschaften Genossenschaft Roter Faden besucht.
Der Betrieb Roter Faden in Saarbrücken. Seit mehr als einem Dreivierteljahr wird er als Produktivgenossenschaft geführt. Denn die damalige Chefin Beate Mangrig wollte keine Chefin mehr sein und hat eine Unternehmensnachfolge gesucht. Jetzt führt sie den Betrieb gleichberechtigt, zusammen mit ihren zwei damaligen Angestellten. Aus Sicht von Beate Mangrig ein Erfolgsmodell für Unternehmen aller Art. Die einzige Voraussetzung, die Menschen müssen die Verantwortung auch tragen wollen.
Die Menschen müssen schon gewisse Grundvoraussetzungen mitbringen, ihre Arbeit selbstständig geregelt zu bekommen, gut zu organisieren, über den Tellerrand zu schauen, Verantwortung zu übernehmen.
Hauptargument einer Produktivgenossenschaft ist aus Sicht der Arbeitskammer vor allem der Arbeitsplatzerhalt. Denn diese Unternehmensform würde als erstes für die eigenen Arbeitnehmenden wirtschaften. Das sei auch für das Saarland interessant, sagt Frederik Moser von der Arbeitskammer. Viele mittelständische Betriebe hätten Nachfolgeschwierigkeiten und stünden vor der Schließung. Die Idee, Arbeitnehmer könnten das Unternehmen einfach selbstständig weiterführen.
Gerade im Saarland, da stehen in den nächsten Jahren sehr, sehr viele Unternehmensnachfolgen an, gerade im Handwerksbereich oder im Bäckereibetriebe. Und die finden einfach keine geeignete Nachfolge. Und da geht es nicht um Unternehmen, die irgendwie kurz vor der Insolvenz stehen. Da geht es um kerngesunde Unternehmen und die finden keine geeignete Nachfolge. Im Worst Case muss der Betrieb aufgegeben werden, weil einfach keine geeignete Nachfolge da ist. Und so ein Workers Buyout durch eine Genossenschaft, also wenn die Mitarbeiterinnen, die ArbeiterInnen den Betrieb übernehmen, das kann wirklich eine Alternative dazu sein.
Genossenschaft heißt aber auch Verantwortung, denn die ist Grundvoraussetzung, um einen erfolgreichen Betrieb zu führen. Wer Teil der Genossenschaft ist, ist je nach Betriebsgröße auch zum Teil Chef. Das kann Angst machen, bringt aber auch Freiheiten mit sich, meint Nils Belair. Nach etwa 7 Jahren als Angestellter ist er jetzt Co-Vorstand der Genossenschaft Roter Faden.
Also es fühlt sich richtig an und ich würde nie wieder anders arbeiten wollen. Gerade wenn man so in seinem Leben geplant hat, naja, ich bin halt Angestellter, weil es einfacher, will ich die Verantwortung. Wenn man diesen Schritt gegangen ist, merkt man schnell, zurück will man nicht mehr. Wirklich sich vorzustellen, ich hätte jetzt wieder einen Chef, müsste mich jetzt wieder an so feste Strukturen halten, schwierig.
Bisher sind Genossenschaften wie Roter Faden aber eine Ausnahme. Sollte sich das ändern, so die Arbeitskammer, müsse auch ein Umdenken in der Arbeitswelt passieren.
Produktivgenossenschaften, in der Arbeitnehmer auch gleichzeitig Chef sind und vielleicht ist das eine Idee gegen das Problem, dass immer weniger Betriebe Nachfolger finden, auch bei uns im Saarland. Wer schon mal K.O.-Tropfen bekommen hat und deswegen bewusstlos war, der ist, ja, kann man sagen, traumatisiert für den Rest des Lebens. Denn die Opfer wissen in den meisten Fällen nicht, was in dieser Zeit mit ihnen passiert ist. Wir haben ja sehr ausführlich über den Fall von Giselle Pellicot gesprochen, die über Jahre von ihrem Mann mit K.O.-Tropfen betäubt und sexuell missbraucht wurde. Der Einsatz von K.O.-Tropfen auf Partys oder sogar im engen Familienkreis ist kein Einzelfall, passiert immer häufiger. Der saarländische Landtag, der will sich deswegen dafür einsetzen, dass Menschen, die K.O.-Tropfen einsetzen, härter bestraft werden. Einen entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion hat heute der Landtag beschlossen. Meine Kollegin Denise Friemann ist für uns im Landtag. Denise, was genau steht denn da in dem Antrag?
Also verschiedene Dinge, man muss sagen, gerade an dem Strafrahmen, ne? Also wie hart die Menschen bestraft werden, da kann die Landesregierung selber nicht so viel ändern. Der Landtag hat sie aber dazu aufgefordert, einem entsprechenden Bundesratsantrag, einer Bundesratsinitiative aus NRW zuzustimmen. Und die fordert, dass der Einsatz von K.O.-Tropfen mit mindestens 5 Jahren Gefängnisstrafe bestraft wird. Außerdem soll sich die Landesregierung auf Bundesebene auch dafür einsetzen, dass Online-Plattformen, auf denen eben diese Betäubungsmittel, GBL zum Beispiel, verkauft wird, besser überwacht und kontrolliert werden. Die SPD-Abgeordnete Rika Klein sagte dazu Folgendes.
Es kann nicht sein, dass diese Substanzen frei verkäuflich sind und jeder sich sie wirklich ganz niedrigschwellig besorgen kann, auf die Party gehen kann und man die Frauen, vor allem Frauen, vor solche Gefahren setzt.
Es gibt aber auch ein paar Dinge, die die Landesregierung selber hier im Saarland tun kann. Sie soll jetzt zum Beispiel die Präventionsangebote und auch die Hilfsangebote für Opfer ausbauen und auch entsprechende Schulungen, zum Beispiel bei den Strafverfolgungs-, aber auch den Gesundheitsbehörden, aber auch in der Gastro, also zum Beispiel in Restaurants und Clubs, veranlassen.
Jetzt gab es auch, es gab ja auch einen Antrag der CDU-Fraktion zu dem Thema mit sehr ähnlichen Forderungen. Warum wurde dem denn nicht zugestimmt? Man hätte ja auch zum Beispiel gemeinsam die Forderungen einbringen können.
Ja, ich muss sagen, das war aus der Debatte auch nicht so wirklich ersichtlich. Die Anträge waren wirklich sehr, sehr ähnlich, hatten sehr viele ähnliche Forderungen und man hat auf jeden Fall auch gemerkt, dass auch der CDU-Fraktion das Thema sehr, sehr wichtig ist.
Menschen, die anderen K.O.-Tropfen in ihr Getränk mischen, handeln niederträchtig, hinterhältig und kriminell. Die Täter spielen mit der Gesundheit und dem Leben anderer Menschen. Sie nehmen in Kauf, dass ihre Opfer größte Schäden an Körper und Seele nehmen. Deshalb fordert die CDU-Landtagsfraktion, Täter müssen härter bestraft werden.
Das war die CDU-Abgeordnete Anja Wagner-Scheid. Sie hatte im Vorfeld auch schon Anfragen dazu an die Landesregierung gestellt, die bisher aber nicht beantwortet wurden. Am Ende war es dann so, dass sich die CDU-Fraktion beim Antrag der SPD-Fraktion enthalten hat. Aber die SPD-Fraktion hat gegen den Antrag der CDU gestimmt und die AfD-Fraktion, die hat sich insgesamt enthalten. Der AfD-Abgeordnete Schaufert betonte zwar auch, dass das ein wichtiges Thema sei, fand die vorgeschlagenen Maßnahmen aber einfach nicht zielführend. Ich habe dann nochmal bei der Fraktion, gerade bei der SPD, nachgefragt, warum man denn jetzt nicht einfach gemeinsam diesen Antrag gemacht hätte. Der Grund war offenbar, dass man auch gegen diesen Antrag der CDU gestimmt hat, weil die CDU-Fraktion auch Kampagnen auf Landesebene nochmal auswerten wollte. Das kostet natürlich Geld und die SPD will diese Mittel, die man dafür bräuchte, lieber in neue Präventions- und Hilfsangebote stecken. Ansonsten waren die Forderungen wirklich sehr ähnlich. Am Ende hat aber die SPD nun mal die absolute Mehrheit hier im Parlament und entscheidet deshalb auch, was angenommen bzw. was abgelehnt wird.
Ja, und wie geht es da jetzt weiter? Also was passiert als nächstes?
Also der saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung, der hat auf jeden Fall schon mal zugesichert, dass die Landesregierung dieser Bundesratsinitiative zu dem Strafrahmen zustimmen wird. Dann muss der Bundestag dem natürlich noch zustimmen. Das dauert also noch ein bisschen, bis der Strafrahmen wirklich erhöht werden könnte. Jung hat aber auch angekündigt, dass man sich hier auf Landesebene intensiv um neue Hilfs- und Präventionsangebote für Menschen, die Opfer von K.O.-Tropfen geworden sind, kümmern wolle. Besteht also Hoffnung, dass da dann bald was passiert.
Vielen Dank, Denise Friemann, live aus dem Saarländischen Landtag für SR3. Morgen ist der 8. Mai. Und morgen, vor 80 Jahren, hat die Welt aufgeatmet. Nazi-Deutschland war besiegt. Und noch heute feiern die Menschen an vielen Orten diesen Tag als Befreiung, auch in Saarbrücken. Morgen Abend gibt es deswegen ein festliches Konzert im großen Sendesaal hier bei uns auf dem Hallberg in Saarbrücken. Die Deutsche Radiophilharmonie spielt ein Konzert gegen Antisemitismus und für interreligiösen Dialog. Und das für einen guten Zweck. Chris Ignazi weiß mehr.
Die Shofar, ein Widderhorn als Instrument. Im Judentum bläst man es zu feierlichen Anlässen, besonders bei Momenten der Befreiung. Passender kann es kaum sein, dass der Kantor der Synagogengemeinde Saar, Benjamin Scheid, es morgen beim Sonderkonzert der Deutschen Radiophilharmonie spielen wird. Nicht nur im Judentum ist der morgige Tag wichtig, sagt Scheid.
Gedenktage sind in vielen Religionsgemeinschaften wichtig. Gedenktage sind da, sodass wir wissen, was passiert, wenn man nicht miteinander spricht. Und der Gegenwart und auch der Zukunft friedlich zu gestalten, dass wir nie vergessen, was passiert ist, sodass wir eine bessere Zukunft miteinander haben.
Das Konzert im großen Sendesaal unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ist deshalb bewusst nicht nur ein Konzert gegen Antisemitismus, sondern eines, das sich für einen Dialog zwischen Religionen einsetzt, Benjamin Scheid.
Das Konzert ist ein wunderschönes Zeichen, dass wenn Religionen miteinander reden, wenn Menschen miteinander arbeiten, es kann nur was Friedliches am Ende heranwachsen.
Zu hören gibt es morgen Abend neben den kurzen Einlagen von Kantor Benjamin Scheid ein Programm jüdischer Komponisten wie Erich Wolfgang Korngold, aber auch selten gespielte Musik mit tragischen Geschichten. Orchestermusikerin Ilka Emmert.
Die beiden anderen Stücke von Haas und von Klein, die sind tatsächlich auch in Theresienstadt komponiert. Ich finde immer erstaunlich oder ganz toll, dass die Kultur einem selbst unter solchen Umständen helfen kann zu überleben und freue mich, dass diese Stücke überlebt haben und wir die jetzt zu Gehör bringen.
Gerade heute in Zeiten, die im Zeichen von Krieg, auch im Nahen Osten, zwischen Juden und Muslimen stehen, soll das Konzert nicht nur für den Dialog werben, sondern aktiv helfen. Die Einnahmen kommen dem Projekt Growing for Respect zugute, mit dem Benjamin Scheid und sein muslimischer Projektpartner Akim Aslan Kinder und Jugendliche erreichen.
Wir haben entschieden, in die Schulen zu gehen, die Kinder zu zeigen, die Gemeinsamkeiten zwischen Judentum und Islam, dass wir viel mehr gemeinsam haben als das, was man sieht im Fernsehen, die Kriege, die es gibt. Und wir wollen das die Schulen präsentieren und zeigen, sodass die verstehen, dass es kann anders laufen.
Respekt und Dialog. Mehr braucht es oft nicht, um miteinander auszukommen. Morgen Abend wollen die Synagogengemeinde Saar und die Deutsche Radiophilharmonie gemeinsam ein Zeichen setzen. Ab 20 Uhr im großen Sendesaal auf dem Hallberg.